Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Morgen. Musik von Metronomy featuring Pan Amsterdam. Der Titel, den haben Sie gerade schon ein paar Mal gehört, der heißt nämlich Nice Town, genau. Und Sie hören das bei den Profis auf Radio 1, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag und natürlich auch am Ostersamstag. Warum auch nicht? Wir haben ganz kurz mal überlegt, ob wir heute die wichtige Frage klären, was war zuerst da, der Hase oder das Ei? Und dann haben wir gedacht, nee, das wissen Sie wahrscheinlich alle schon. Also machen wir mal wenig Ostern heute und viel Wissenschaft mit sehr interessanten Themen. Unter anderem geht es um, da haben Sie vielleicht von gelesen, die erfolgreiche erste Transplantation einer Schweineniere in einen Menschen. Ob das ein Wendepunkt ist für die Medizin, eine Zeitenwende, wie es heute immer heißt. Darüber reden wir um kurz nach 10 mit dem Leiter des Transplantationszentrums der Berliner Charité. Wir reden über die Nofretete, die am 1. April seit 100 Jahren in Berlin ausgestellt wird. Und wir reden über unsere innere Uhr, denn heute Nacht in der Radio 1 Late Night Lounge, da wird die Zeit umgestellt. Ich kann Ihnen auch genau sagen, wie. Es gibt die Stunde von 2 bis 3 Uhr nicht. Um 1.59 Uhr wird die Zeit direkt vorgestellt auf 3 Uhr. Was das mit uns macht und warum die das immer noch nicht auf die Reihe kriegen, diese Zeitumstellung mal abzuschaffen, auch das wollen wir klären. Hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspielen. Da gibt es zu gewinnen ein Buch, das viele wichtige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, warum erröten wir? Was ist Kunst? Was ist das Selbst? Was bedeutet der freie Wille? Diesmal nicht von einem Philosophen geschrieben, sondern von einem Hirnforscher, von Villa Janur Ramachandran. Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn heißt dieses Buch, das bei Rowohlt erschienen ist. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Tobias.
Ja, guten Morgen.
Moin, moin. Wie geht's denn so, Tobias?
Naja, so mittelprächtig.
Was ist los?
Na, ich weiß auch nicht. Ich habe so eine chronische, langanhaltende Erkältung.
Haben ganz viele zurzeit. Hatte ich neulich auch, wo ich so gedacht habe, 3 Wochen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Warum hört das nicht endlich mal auf? Wie ist bei dir? Die Nase hört nicht auf zu laufen, der Hals kratzt?
Ja, irgendwie so, nee, so und so schlimm nicht, aber so ein Loch, immer ein Frosch im Hals und leicht belegt und man merkt, da ist nicht alles in Ordnung. Aber es zieht sich tatsächlich schon seit nach Weihnachten.
Ja, höre ich von ganz vielen. Naja, gute Besserung, ne?
Ja, danke.
Und hoffen wir mal, dass wir dir helfen. Du weißt, du hast als erster Anrufer immer die schwerste Aufgabe, weil du 3 Fragen richtig beantworten musst, bevor es das Buch gibt.
Ja, genau.
Ne? Von wo aus rufst du denn eigentlich an, Tobias?
Na, aus Steglitz-Zehlendorf.
Wunderbar.
Also Steglitz.
Ja, dann kommt hier Frage Nummer 1.
Plastikpartikel werden bei der Zellteilung weitergegeben. Mikroplastik ist überall, auch in unserem Körper. Ist es erstmal von der Zelle aufgenommen, verbleibt es dort länger als gedacht. Denn die Nanopartikel werden bei der Zellteilung weitergegeben. Sie werden also nicht ausgeschieden oder abgebaut. Das fanden Forschende der Universität Wien heraus. In den Zellen sammeln sich die Plastikpartikel also im Laufe der Zeit an. Das Plastik bleibt somit länger im Körper als gedacht.
Ja, also dass wir das Mikroplastik aufnehmen über die Nahrungskette, das weiß ich. Dass es sich auch in den Zellen ansammelt, ist jetzt stark zu vermuten. Und ich sage, das stimmt.
Und damit hast du recht. Untersucht wurden in der Studie Darmkrebszellen und da ergaben nähere Analysen, dass Nanoplastik dabei durch aktive Mechanismen in die Zellen gelangt. Durch abgeschnürte Bläschen der Zellmembran ins Zellinnere werden die transportiert und Nanoplastik fördert bei Krebszellen die Mobilität und durch die vermehrte Mobilität könnte die Bildung von Metastasen begünstigt werden. Da haben wir wieder einen Grund dafür, warum wir weniger Plastik verbrauchen sollten. Tobias, Frage Nummer 2.
Absolut, aber
hier kommt die nächste.
Weit entfernte Korallenriffe sind miteinander verwandt. Korallenriffe liegen oft hunderte bis tausende Kilometer voneinander entfernt und stehen trotzdem im Austausch miteinander. Das fanden Forschende der University of Oxford auf den Seychellen heraus. Und da ist noch mehr. Die Korallen sind sogar enger miteinander verwandt als bisher angenommen. Der Grund dafür? Die Meeresströmungen. So können die Korallenlarven über weite Strecken zwischen allen Riffen und Inseln transportiert werden. Sie nutzen also die Autobahn der Meere, verfahren sich auch mal oder legen dabei immer wieder Zwischenstopps oder Verschnaufpausen ein.
Weit entfernte Korallenriffe sind miteinander verwandt, Tobias.
Also ich sage jetzt auf Anhieb, das stimmt. Kann ich trotzdem nochmal fragen, wie weit? Tausende von Kilometern?
Ja, die liegen oft hunderte bis tausende Kilometer voneinander entfernt. Tausende. Und trotzdem.
Wie viel wurde nicht gesagt.
Nee. Ja,
aber wenn man weiß, wie so Palmen entstehen, die Kokosnüsse, die treiben dann auch, sage ich mal, 1000 Kilometer über den Ozean. Mhm. Oder so entstand es, würde ich sagen, das stimmt.
Ja, auch das stimmt. Tatsächlich, die Korallenbleiche, das weißt du ja auch, ist die größte Bedrohung für den Fortbestand tropischer Riffökosysteme. Und was man jetzt rausgefunden hat über diese Verwandtschaft, das könnte dazu beitragen, die Riffe besser zu schützen. Denn eine regelmäßige Versorgung mit den Korallenlarven wird angesichts des Klimawandels unerlässlich sein. Frage Nummer 3, Tobias, jetzt wird spannend.
Lunge und Herz arbeiten komplett autonom. Das fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz und den USA heraus. Dafür zeichneten sie mit Mikroelektroden die Hirnströme von 23 Teilnehmenden auf. Sie konzentrierten sich dabei auf die Hirnareale, die Impulse verarbeiten und für die Körperwahrnehmung zuständig sind. Dabei fiel auf, alle Organe senden Signale an das Gehirn, außer Lunge und Herz. Diese beiden arbeiten komplett autonom.
Mach mal ein bisschen spannende Musik fürs Nachdenken.
Ja, ich würde ja eigentlich sagen, es stimmt nicht, aber wiederum sind es so wichtige Primärorgane, dass ich jetzt einfach trotzdem mal sage, aber obwohl das Blut wird ja auch mit Sauerstoff angereichert in die Lunge pumpt, aber die Organe arbeiten ja autonom. Also nur die beiden jetzt?
Nur Lunge und Herz.
Beobachtet oder allgemein?
Nee, nur Lunge und Herz arbeiten komplett autonom, behaupten wir.
Aber die beiden gegenüber betrachtet nur.
Also
betrachtet
autonom vom Gehirn. Das heißt, die können also, die brauchen das Gehirn quasi nicht.
Ja, na, ist ja richtig, weil ein Gehirntoter leider schon erlebt, da pumpt das Herz.
Aber die kommunizieren auch nicht mit dem Gehirn, weißt du? Die haben überhaupt gar keinen Draht zum Gehirn.
Ja, da ich sag, haben gar keinen. Ich sag ja.
Du sagst ja, das ist richtig?
Ja, das ist richtig.
Du sagst ja, das ist richtig und das ist leider falsch. Ja! Das war fies. Also ist genau das Gegenteil. Ja. Die Auswertung der Hirnströme hat ergeben, dass bestimmte Gehirnzellen im Thalamus und im Subthalamus, also bei uns im Gehirn, tatsächlich direkt auf die Signale aus dem Herzen und der Lunge reagieren und sie verarbeiten. Das Gehirn kommuniziert also kontinuierlich mit Herz und Lunge. Es ist quasi der Aufpasser der Organe, denn das Gehirn hält durch direkte neurologische und hormonelle Regulierung die Homöostase im gesamten Körper aufrecht. Jetzt könnten wir lange drüber nachdenken, was das ist, die Homöostase. Tobias, trotzdem danke fürs Mitspielen.
Ja, gerne. Eigentlich logisch, ja. Aber irgendwie dachte ich, nee.
Ja, aber dein Bauchgefühl war natürlich das Richtige am Anfang, ne? Erinnerst du dich?
Das Bauchgefühl, das Berühmte.
Das Berühmte. Ne? Frohe okay, Feiertage wünsche ich dir und gute Besserung, ne?
Danke.
Mach's gut. Ciao, ciao. Dann haben wir Maurice hier in der Leitung. Hallo, Maurice. Ja.
Hi.
Und das hört sich an wie ein Abräumer, ne, oder?
Oh ja.
Maurice, herzlichen Glückwunsch, ohne was gemacht zu haben. So sind die Regeln in diesem Spiel. Hast du gewonnen. Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn von Vila Janur Ramachandran. Das ist ein Gehirnforscher, der sich in Form von 5 Vorlesungsessays wichtigen Fragen angenommen hat. Brillant, er gilt als einer der bekanntesten Neurowissenschaftler überhaupt. Das Buch erschien bei Rowohlt, 192 Seiten, kostet im Buchhandel 12 Euro. Ich versuche jetzt natürlich, dich nochmal hierhin zu leiten.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kennst das Spiel, du kannst jetzt einfach sagen, Buch gehört mir, tschüss, war schön gewesen. Oder aber, nee, ich setze das aufs Spiel, dann hast du am Ende entweder Abo und Buch oder beides verloren.
Ich sag ja, ich will weiterspielen.
Du willst weiterspielen. Hier kommt Frage Nummer 4.
Natürlicher Insektenschutz dank Schneeflächen. Hoch oben in den Rocky Mountains leben Schneeziegen. Und weil die nicht einfach in den nächsten Supermarkt stapfen können, um sich ein Insektenabwehrspray zu holen, haben sie ihre ganz eigene Technik gefunden, mit den lästigen Besuchern umzugehen. Schnee. Das haben Forschende der Colorado State University nun herausgefunden. Auch in den Sommermonaten gibt es auf dem Berg vereinzelt Schneeflächen. Und dort liegen die Schneeziegen nicht, um sich eine Abkühlung zu verschaffen, sondern um weniger von Insekten geplagt zu werden.
Mhm. Klar, versuchen wir ja hier auch in Berlin. Wir hoffen immer, dass doller Schnee kommt, dass die Mücken alle im nächsten Jahr nicht mehr so doll da sind.
Mhm.
Und ja, stimmt.
Stimmt, und auch damit hast du recht. Jo, die Forscher haben beobachtet, dass das Ohrenzucken deutlich abgenommen hat, wenn die Ziegen auf Schneeflächen geruht haben. Ja, die Forscher schließen daraus, dass sie somit auf den Schneeflächen weniger stark von Insekten umschwirrt werden. Genau richtig. Maurice, danke fürs Mitspielen. Herzlichen Glückwunsch natürlich, ne?
Ja, danke, dass du wieder da bist. Ich höre deine Sendung so gerne.
Ach, danke schön. Vielen Dank. Was raschelt denn bei dir so?
Meine Freundin raschelt hier gerade was rum. Ich weiß nicht, was sie hier macht.
Aha.
Aber egal, sie ist wahrscheinlich auch ganz aufgeregt.
Liegt ihr noch im Bett, Maurice?
Wir liegen nicht im Bett. Wir sind gerade aus der Dusche gehüpft, um noch anzurufen rechtzeitig. Und hab's geschafft diesmal.
Schönes Osterfest.
Durch die Fensterscheibe.
Heute Nacht muss ich hier in der Redaktion wieder meinen Blaumann anziehen und mit meiner kleinen Leiter rumlaufen und überall die Uhren umstellen, überall. Ja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt nämlich eine ganze Menge davon hier. Und natürlich auch für Sie in den Radios, an den Radios. Von 1.59 Uhr geht es heute Nacht direkt auf 3 Uhr. Warum eigentlich? Ja, die EU-Kommission wollte die Zeitumstellung längst abschaffen. Das EU-Parlament hat vor ziemlich genau 5 Jahren beschlossen, Achtung, ab 2021 sollen die Uhren im Frühling und Herbst nicht mehr vor- oder zurückgestellt werden. Das scheitert aber Jahr für Jahr daran, dass sich einfach die 27 EU-Mitgliedstaaten nicht darauf einigen können, ob sie lieber dauerhaft in der Sommer- oder in der Winterzeit leben möchten oder welche Zeitzonen wir zusätzlich einführen sollten in der EU. Das ist eigentlich ziemlich gut für die Zukunftsforscherin, Professor Kerstin Kuhls. Sie leitet nämlich das Projekt Circadia am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Weil Sie jetzt noch mehr zu forschen haben, wie unsere innere Uhr auf externe Störungen reagiert. Sie tun das oder haben das lange auch getan am Beispiel der Covid-Pandemie. Können Sie schon sagen, ob die Entstrukturierung unseres Alltags, während wir durch Covid lahmgelegt waren, zu einer Entrhythmisierung unserer inneren Uhr geführt hat?
Auf jeden Fall sind wir sehr stark beeinflusst worden. Dadurch, dass die eine Hälfte der Bevölkerung mehr rausgehen konnte, denen ging es dann deutlich besser sogar als vor Covid.
Also welche Hälfte war das?
Das kann man schlecht sagen. Also es ging quer durch die Bevölkerung. Es war die Hälfte, die zu Hause gesessen hat und nichts tun konnte.
Mhm.
Und die andere Hälfte ist ins Homeoffice gezwungen worden und vor Bildschirme und hat sich quasi die ganze Zeit vor Bildschirmen aufgehalten. Und Bildschirme, Licht, beeinflussen unsere zirkadianen Rhythmen, so nennen wir das, also unsere inneren Uhren und wie unser Schlaf-Wach-Rhythmus ist. Und wenn wir uns die ganze Zeit nur vor Bildschirmen aufhalten, dann geht da einiges durcheinander. Und das ist bei der anderen Hälfte der Bevölkerung wohl so gewesen, bei denen, die eben sehr, sehr stark dann auch in den Lockdown, ins Homeoffice gezwungen worden sind. Und das konnten wir an einer repräsentativen Umfrage relativ gut feststellen.
Können Sie uns dieses Wort nochmal erklären, diesen Begriff Circadia?
Ja, zirkadian. Circa ist ungefähr, also das, was wir auch sonst so als ungefähr bezeichnen.
Mhm.
Und Dian kommt von Tag, ungefähr ein Tag. Wir haben angeborene Rhythmen, die gehen etwa 24 Stunden, aber eben nicht genau. Das ist ein bisschen mehr als 24 Stunden. Das heißt, wenn wir in einer dunklen Höhle sind und kein Lichteinfall da ist, dann wird sich unser Tag auf etwas mehr als 24 Stunden einpendeln. Mit Schlaf- und Wachrhythmus. Ganz als wenn wir draußen wären, aber wir werden dann durch Licht weiter eingetaktet. Das heißt, je mehr Lichteinfall, Lichtstärke, auch die Lichtfrequenz, das Spektrum spielt da eine Rolle, das macht dann wieder, dass sich dieser Rhythmus verändert und immer wieder auch eingetaktet wird, synchronisiert wird. Wir müssen also synchronisiert werden.
Weiß die Forschung, warum unsere innere Uhr nicht genau 24 Stunden hat, wie unsere Armbanduhren?
So ganz genau weiß man das nicht, aber unsere Erde dreht sich ja auch nicht ganz genau 24 Stunden. Also auch da wird es wahrscheinlich evolutionär zu einer Entwicklung gekommen sein. Das ist genetisch bedingt. Unsere Gene haben sich so ausentwickelt.
Ich würde ja mal vermuten, so ein kleiner Hops wie heute Nacht, eine Stunde weniger, das macht den meisten noch sicher nichts aus, oder?
Den meisten vielleicht, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die damit zu kämpfen haben. Wir werden quasi in eine andere Zeitzone katapultiert. Und das andere Problem ist, der Ort ändert sich ja nicht. Das heißt, unser Gehirn gerät da ziemlich durcheinander und viele bekommen dann erstmal Schlafprobleme. Sie sind nicht mehr, sie essen nicht mehr zu den Zeiten, die sie gewöhnt sind. Sie stehen anders auf, der Wecker klingelt früher. Sie haben einen anderen Lichteinfall über den Tag und wir merken in den ersten ein, zwei Wochen nach jeweiliger Zeitumstellung, also einmal im Herbst und einmal im Frühjahr, dass es mehr Unfälle gibt. Auch im Straßenverkehr mehr Unfälle und dass es mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, also mehr Herzinfarkte. Das kann man richtig zählen.
Aber das sind nicht unbedingt Kausalzusammenhänge, da gibt es nur Korrelationen, richtig?
Richtig, da gibt es nur Korrelationen, aber das ist schon sehr, sehr auffällig. Also so eine Korrelation, das ist schon fast kausal.
Ich nehme mal an, die Zeitumstellung sollte doch normalerweise meine Schlafdauer gar nicht beeinflussen. Bloß weil ich später ins Bett gehe, schlafe ich doch nicht weniger. Aber das beeinflusst die Schlafdauer doch, ne?
Ja, und zwar geht es vor allem um diejenigen, die sowieso späte Typen sind und eigentlich später aufstehen sollten. Die sind am meisten betroffen, weil die natürlich auch später dann ins Bett gehen. Und es ist länger hell. Das heißt, wir werden alle verleitet, später ins Bett zu gehen. Genauso wie wir durch unsere Bildschirme verleitet werden, später ins Bett zu gehen, werden wir auch durch das helle Licht verleitet, später ins Bett zu gehen. Und morgens klingelt der Wecker an normalen Arbeitstagen, Schultagen ja trotzdem zur selben Zeit. Das heißt, über die Zeit kriegen wir weniger Schlaf.
Warum sind meine Organe, die sich ja offensichtlich sehr an unsere innere Uhr halten, warum sind die nicht flexibler, was die Zeit angeht? Flexibilität ist ja etwas, was von uns Arbeitsmenschen auch immer verlangt wird. Sind das alles kleine Autisten, die keine Veränderung mögen?
Oh, die sind schon sehr flexibel und die werden über ein Organ, was wir über den Augen haben, da fällt das Licht ein und dann über das Gehirn schon auch gesteuert und immer wieder auch synchronisiert. Aber wenn wir zu wenig rausgehen und zu wenig Tageslicht reinbekommen, zu wenig Lichteinfall zur richtigen Zeit, dann wird es nicht mehr richtig synchronisiert und dann fällt diese Synchronisation öfter mal aus. Und wenn wir dann auch nicht noch die Zeit haben, ausreichend zu schlafen und uns zu erholen, dann gerät das Ganze irgendwann aus den Fugen. Also wenn ich einmal Party mache, ist das nicht schlimm. Aber wenn ich Nachtschicht arbeite und das permanent mache und permanent gegen meine inneren Uhren arbeite, dann desynchronisieren sich alle Organe. Dann reden die nicht mehr miteinander. Die kommunizieren nicht mehr miteinander und dann funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr richtig und viele andere Dinge auch nicht.
Also aus Ihrer Sicht als Zukunftsforscherin, die sich viel beschäftigt hat mit dem, wie heißt es, zirkadianischen System?
Zirkadiane Rhythmen, ja.
Ja, da ist die Antwort klar. Zeitumstellung, weg damit.
Zeitumstellung, weg damit. Und wenn, dann auch bitte die Standard-Normalzeit für uns hier in Mitteleuropa, also in Deutschland.
Welche ist das, in der wir gerade leben oder in der wir ab morgen leben?
Das ist die, in der wir gerade leben. Die ist tatsächlich besser. Die ist wirklich gut auf die Menschen, die hier wohnen, abgestimmt. Oder zumindest auf die größere Mehrzahl der Menschen, die hier wohnen, abgestimmt. Während zum Beispiel Spanien, Portugal durchaus eine andere Zeitzone gebrauchen könnten. Und im Osten haben wir ja auch andere Zeitzonen. Also das Argument der EU, die sollen alle dieselbe Zeitzone haben, gilt ja sowieso nicht.
Professor Kerstin Kuhls leitet das Projekt Circadia am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und hat uns nochmal aufgeklärt darüber, warum die Zeitumstellung so ein Quatsch ist. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen und genießen Sie das Licht.
Das tun wir. Wir hören die Profis auf Radio 1. Tiervergleiche kommen zu uns ja hoffentlich meist als Komplimente. Also sowas wie, du hast die Augen eines Adlers, du hast das Herz eines Löwen. Aber würden Sie sich freuen über, du hast die Niere eines Hausschweins? Der Patient, dem vor 2 Wochen als ersten Menschen überhaupt in Boston erfolgreich eine Schweineniere eingesetzt wurde, der hat sich wahrscheinlich sogar sehr gefreut, denn menschliche Spendernieren sind, wie eigentlich alle Organe, rar. Ob auch in Deutschland bald tierische Organe auf uns warten, das soll mir Professor Johann Pratschke verraten. Er leitet die Chirurgie und damit das Transplantationszentrum der Charité Berlin. Herr Pratschke, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie lange dauert es denn so für gewöhnlich in Deutschland, bis Patienten mit Nierenversagen ein Spenderorgan angeboten bekommen?
Ja, das hängt von ein paar Faktoren ab, aber man kann generell sagen, die Patienten warten über Jahre und im Extremfall zwischen 10 bis 12 Jahren.
Nein!
Ja, das ist lange.
Ich nehme mal an, kaputte Nieren kann man wahrscheinlich eine Zeit lang über die Dialyse überbrücken, oder?
Wir können durch die Dialyse, ich glaube, das wissen auch fast alle, dass wir mit der Dialyse ein Nierenversagen überbrücken können. Aber es ist natürlich für die Patienten extrem belastend. Nicht nur, dass sie terminlich immer gebunden sind. Wir wissen auch, dass die Lebensqualität unter Dialyse schlechter ist und auch die Lebenserwartung langfristig reduziert ist.
Bei Herzversagen ist das Ganze aber noch dramatischer. Da kann man nichts überbrücken, ne?
Man kann es schon eine Zeit lang überbrücken. Es sind sozusagen diese künstlichen Herzen, die eingebaut werden. Aber das sind nur in den wenigsten Fällen wirklich Langzeitlösungen. Und Sie wissen es genauso gut wie ich auch. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist es eigentlich mit dem Leben vorbei. Das ist.
Ich stell mal eine ganz naive Frage. Warum eine Schweineniere? Also ich würde zunächst mal vermuten, eine Affenniere wäre naheliegender, wenn man schon Tierorgane benutzt.
Es sind teils ethische Überlegungen. Primaten sind zu nahe verwandt zu uns auch. Das ist das Erste. Das Zweite ist das Schwein, das wir ja als Nutztier betrachten und auch benutzen. Wir essen es ja auch. Das Schwein ist von der Größe und von der Anatomie in vielen Bereichen, ob das jetzt Niere oder Herz ist, dem Menschen sehr ähnlich und sehr kompatibel. Und daher lag es sehr nahe, das Schwein sozusagen als Tier zu benutzen, um dort Organe zu gewinnen.
Nun haben Ihre Kollegen in den USA diese Schweineniere aber zunächst genetisch modifiziert, und zwar an 69 Stellen. Was haben die denn da gemacht?
Ja, das ist ein immenser Aufwand. Also das ist natürlich schon auch eine medizinische Meisterleistung. Einerseits wurden im Prinzip Antigene, das sind im Prinzip Faktoren, die das Schwein als Schwein definieren sozusagen und unser Immunsystem erkennen würde. Diese Antigene der Schweine wurden reduziert. Auf der anderen Seite wurden sehr viele menschliche Antigene, das, was uns immunologisch als Menschen auszeichnet, wurden in die Schweineniere eingebaut, so dass nach der Transplantation das menschliche Immunsystem nicht so viel Probleme mit der Schweineniere hat, im Sinne einer Abstoßung, und es leichter akzeptieren kann.
Dieses Verfahren, einfach eine Niere genetisch modifizieren, wissen Sie, wie das abläuft?
Das sind hochkomplexe molekularbiologische Verfahren. Das ist jetzt sehr speziell. Ich glaube, das würde den Rahmen hier jetzt auch sprengen. Aber das sind die neuesten molekularbiologischen Methoden, mit denen das möglich ist.
Funktioniert denn die Blutreinigung bei einer Schweineniere genauso wie beim Menschen? Von daher ist das einfach ein Ersatzteil, was man austauschen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Das gehört natürlich jetzt auch weiter geklärt. Also aktuell sind noch keine Daten veröffentlicht, wie gut die Nierenfunktion wirklich ist. Da sind wir sozusagen in der medizinischen Gesellschaft und sind wir sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Generell kann man sagen, umso mehr Faktoren ein Organ produzieren muss, zum Beispiel die Leber, produziert er Tausende von Eiweißen, umso schwieriger wird es natürlich, hier eine Kompatibilität zwischen Mensch und Tier zu erreichen. Am leichtesten ist es zum Beispiel beim Herzen, weil es hauptsächlich eine Schlagfunktion hat, also eine rein mechanische Funktion. Deswegen, wie weit es mit der Niere jetzt gut funktioniert, das wird eine spannende Frage sein.
Ab wann würden Sie sagen, das ist ein voller Erfolg? Wie viele Monate, wie viele Jahre muss dieser Patient diese Niere in sich tragen, ohne dass es zu Problemen kommt?
Ich glaube, man kann das nicht in Jahren und Monaten. Wenn der Patient jetzt damit überlebt und vielleicht dann in ein paar Monaten auch ein menschliches Organ bekommt, wir das sozusagen zur Überbrückung benutzen, dann ist das schon ein Erfolg. Wir sind allerdings hier noch weit von der Routine entfernt, dass wir sagen können, wir nehmen hier sozusagen aus dem Schweinestall ein Organ und das funktioniert die nächsten 20, 25 Jahre oder noch länger, wie das ja bei der menschlichen Transplantation, wenn wir menschliches Organ auf den Menschen transplantieren, durchaus der Standard und die Routine ist.
Wäre denn so ein Verfahren, also überhaupt auf tierische Organe zurückzugreifen, notwendig, wenn alle Menschen automatisch Organspender wären?
Wenn wir das zur Routine entwickeln könnten, wäre das natürlich ein wahnsinnig effizientes Verfahren. Aktuell ist es natürlich so, dass wir viel zu wenig Organspender haben, in Deutschland vor allem. Wir haben um die 11 pro Million Einwohner, Spender, und damit haben wir einen eklatanten Mangel, und wir könnten mit einer sehr einfachen Maßnahme diesen Notstand und auch den Fakt, dass Patienten bei uns während der Wartezeit versterben, im Prinzip lösen, indem wir auch politisch hier eingreifen und über die Widerspruchslösung nochmal diskutieren. Als Beispiel, ganz kurz, in Spanien haben wir 47 pro Million. Also die haben wenig Probleme, was die Versorgung ihrer Bevölkerung damit betrifft.
Sagt Professor Johann Pratschke, er leitet die Chirurgie und damit das Transplantationszentrum der Charité Berlin. Herr Pratschke, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und frohe Feiertage.
Ja, herzlichen Dank und schöne Ostern.
Danke.
Also, bis dann.
Ja, es gibt Dinge, die sind schon nicht so leicht zu verstehen. Zum Beispiel, dass eine einäugige Frau mit verstümmelten Ohren als die schönste Berlinerin gilt. Ja, die Nofretete. Generationen von Museumsbesuchern haben sich schon verliebt in die 3400 Jahre alte Büste im neuen Museum. Und klar, die Nofretete ist ein Superstar, wie die Mona Lisa oder wie die Venus von Milo. Und das schon seit 100 Jahren. Seitdem wird sie in Berlin öffentlich ausgestellt. Und das soll auch so bleiben, sagt die Museumsdirektorin. Sie sagt, die Büste sei nämlich nicht transportfähig. Damit würde sich jede Rückgabediskussion mit Ägypten erübrigen. Wir wollen es auch gar nicht diskutieren hier heute Morgen, sondern einfach mehr erfahren über Nofretetes globale Karriere, wie eine ägyptische Königin zur globalen Ikone wurde. So lauten Titel und Untertitel des neuen Sachbuches vom Berliner Globalhistoriker Sebastian Konrad. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Herr Konrad, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karowski.
Der Ausgräber der Nofretete war der deutsche Ägyptologe Ludwig Borchardt. Dem hatte die Expedition finanziert ein Berliner Baumwollhändler, James Simon. Und wenn ich es richtig gelesen habe, durfte der dann alles behalten, was Borchardt aus Ägypten mitbrachte, also auch die Nofretete. Ich lese in der Fachzeitschrift, wie hieß sie nochmal, Wikipedia, sowohl Borchardt als auch Simon waren dagegen, die Nofretete öffentlich zu zeigen. Warum denn das?
Ja, Borchardt insbesondere war vehement dagegen, weil er davon ausging und ganz zu Recht, dass Ägypten die Büste sofort zurückfordern würde. Die Fundteilung nach der Ausgrabung hatte die Büste den Deutschen zugesprochen, aber wahrscheinlich ging es da nicht ganz mit rechten Dingen zu und Borchardt hatte Sorge, dass die Ausstellung dann sofort die Forderung nach Restitution nach sich ziehen würde. Mhm.
Und Simon, also der Finanzier dieser Expedition, hatte 1920 dann die Büste dem Freistaat Preußen geschenkt und hatte ja keine Zugriffsrechte mehr. Also wurde sie dann vor 100 Jahren erstmals gezeigt auf der Museumsinsel, 1. April 1924. Muss man sich das als Blockbuster-Ausstellung vorstellen?
Schon die Ausstellung der gesamten Funde minus Nofretete, also ohne Nofretete, 1913 war ein Straßenfeger. Und 1924, als dann Nofretete das erste Mal ausgestellt wurde, kann man wirklich von einer Instant Sensation sprechen. Also von Beginn an wurde sie als ein einzigartiges Objekt wahrgenommen.
Wie kam es denn, dass die Nofretete dann auch weltweit berühmt wurde, vor dem Internet, bevor es also sich auf Instagram so richtig schön zeigen konnte?
Ja, also die Mediengeschichte geht ja schon ein Stück weiter zurück. Also auch damals schon, zum Beispiel über Fotos, war sie unmittelbar verfügbar. Die Deutschen haben sie auch inszeniert als eine Antwort auf die Tutanchamun-Ausstellung in London, die eine Art von Ägyptenfieber ausgelöst hat. Und also die 20er Jahre waren ohnehin geprägt von einer Form der Ägyptomanie. Und in diesem Moment platzte dann die Nofretete hinein.
Was macht denn diese Büste so einzigartig? Schönheit ist ja nun, liegt meist im Auge des Betrachters, oder?
Also ich würde sagen, dass der ästhetische Reiz, der heute auch immer noch wieder betont wird, sehr viel damit zu tun hat, dass sie in das Schönheitsideal der 20er Jahre unmittelbar hineinpasste. Allerdings ist es inzwischen so, dass sie dass dieser Ikonenstatus dazu führt, dass alle möglichen unterschiedlichen Projektionen mit ihr verbunden werden, dass die Leute in ihr das sehen, was sie in ihr sehen wollen. Eine Feministin, eine Nationalistin, eine schwarze Vorkämpferin der Frauenrechte. Sie hat inzwischen diesen Status, der sozusagen die Bedeutung fast abgelöst ist von der eigentlichen Figur.
Wir Berliner sind ja manchmal betriebsblind, was die Wirkung der Stadt angeht auf Menschen weltweit. Kommen Menschen wirklich nach Berlin aus aller Welt, um die Nofretete zu bewundern, so wie Kunstfreunde in den Louvre pilgern zur Mona Lisa?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also ganz häufig, wenn ich Leute aus Amerika, aus Asien treffe und erzähle, worüber ich gerade arbeite, sagen sie, ja, bei Ihnen auf Ihrem, das erste Wochenende in Berlin, da sind Sie sofort in dieses Museum gelaufen. Also das ist nach wie vor, also sie ist ja das Herzstück des Ägyptischen Museums. Das Ägyptische Museum ist wiederum das besucherstärkste auf der Museumsinsel. Die Museumsinsel ist das Zentrum der Berliner Museen. Also sie ist die Ikone der Berliner Museumswelt.
Und wenn mal wieder einer sagt, gehört die nicht eigentlich nach Ägypten, dann wird eine Rückgabediskussion meist abgeschmettert mit der Begründung, die Nofretete sei nicht transportfähig. Ne? Die besteht ja aus Gips und Kalk und ist schon am Bröckeln. Halten Sie das für plausibel?
Also das Argument der Transportfähigkeit kommt ja bei jeder Rückgabeforderung, egal welches Objekt. Also das ist in gewisser Weise Standardrepertoire der Museumshüter. Das kann man natürlich auch nachvollziehen. Ich bin selber kein Experte. Ich kann nur beobachten, dass während des Zweiten Weltkriegs beispielsweise sie in einer Plastiktüte verpackt wurde und an einem Stollen in Thüringen verstaut. 2005 wurde sie in einem Taxi in wilder Fahrt in der Nacht heimlich vom Charlottenburger Ägyptischen Museum auf die Museumsinsel transportiert. Also es gab Transporte, die wahrscheinlich weniger rücksichtsvoll waren als die, die man jetzt leisten könnte. Insofern würde ich sagen, die Frage, die würde ich gerne mal von einem unabhängigen Expertengremium eruiert sehen.
Nofretetes globale Karriere und wie eine ägyptische Königin zur globalen Ikone wurde, so heißt das neue Buch des Berliner Globalhistorikers Sebastian Konrad von der FU Berlin. Herr Konrad, herzlichen Dank dafür und Ihnen frohe Feiertage.
Danke, ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Gruppenzwang ist meist, also aus meiner Sicht jedenfalls, was ziemlich Hässliches. Ja, wenn auf einmal irgendjemand beschließt, Skinny Jeans sind nicht mehr innen, alle müssen jetzt weite Hosen tragen und mich dann komisch angucken als Boomer, weil ich meine natürlich immer noch trage, ist das merkwürdig. Oder wenn alle auf einmal alle Nachbarn sich ein Lastenfahrrad kaufen, ja, kann man von halten, was man will. Aber wenn es alle sind, ist das Gruppenzwang. Liegt das vielleicht daran, dass man mit diesen Dingern dann vor der Kita vorfährt und alle anderen haben schon eins? Ich weiß es nicht. Wie das funktioniert mit dem Gruppenzwang, untersucht die SWPS-Universität in Warschau, ist eine private Universität, und die wollte vor allen Dingen wissen, ob dieser Gruppendruck auch im virtuellen Raum funktioniert. Und welches Experiment sie dazu gemacht haben, das weiß ein Forscher, der, glaube ich, überhaupt nicht unter Gruppenzwang steht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen wunderschönen, hoffentlich Gruppenzwang befreiten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Ich bin Gruppenzwang befreit. Ich bin der Einzige mit dem Klapprad hier im ganzen Stadtviertel.
Wo ist, in welchem Stadtviertel?
In der Kölner Südstadt.
Ah ja, also, ja. Also Gruppenzwang gilt für dich nicht. Ne? Du bist ja sowieso immer Nonkonformist, kann man das so sagen?
Ja, aber das ist Zufall. Also ich mag zum Beispiel meine Kleidung nicht wechseln, deswegen habe ich zweimal denselben Satz Kleidung und die sind halt uralt. Also das liegt eher so also daran, dass ich nichts ändern möchte.
Okay, verstehe. Also was haben die genau gemacht? Die haben Experimente gemacht da in Warschau.
Genau. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt, wie die Universität heißt. Das ist tatsächlich eine rein sozialpsychologische Universität. Also hier reden wir nur von Menschen, die sich immer nur damit befassen, was treibt Menschen in Gruppen an. Und das ist eine schöne Studie, die sie gemacht haben. Und zwar kurz bevor Corona losging leider. Deswegen hatten sie da ein paar Schwierigkeiten, die sie aber ausgemerzt haben. Das nur am Rande. Und zwar in Runde 1 haben sie 103 Menschen rekrutiert. Übrigens aus England und aus Polen. Da sind auch noch englische Kooperateure dabei und Kooperateurinnen. Und haben die Dinge gefragt, und zwar sollten die zu Hause sich Leute angucken, so 20 Personenbeschreibungen, und da passieren folgende Dinge, das muss ich kurz erklären, weil es um diese 5 Hauptpunkte geht, also es geht um Fürsorge, Fairness, Autorität, Loyalität, soziale Normen und so Heiligkeit, und ich muss kurz mal ein Beispiel dazu sagen, also ein Beispiel für Fürsorge wäre, Sie haben da in der Beschreibung gelesen, eine Mutter schlägt ihr Kind, weil das schlechte Noten nach Hause bringt. Dann das zweite ist Fairness, das wäre zum Beispiel, irgendwer bekommt einen Job, nur weil der Vater den Boss von der Firma kennt. Autorität wäre, meinetwegen, in der Schule sind 2 Lehrer, eine Assistentin und ein Lehrer, eine Lehrerin, und dann streiten die sich aber und widersprechen sich. Dann ist der eine unloyal zum anderen. Vorletztes Beispiel, Cousins heiraten, also, und haben eine super fette Hochzeit. Das ist gegen die so Heiligkeit und Sauberkeit. Und das letzte ist, wie stark man sich an soziale Normen anpasst. Jemand telefoniert im Kino laut, das soll man nicht tun. So,
nicht mal im Bus.
und nicht mal im Bus neuerdings. Mhm. Und sollten sich Leute die angucken und dann sind sie in die Uni eingeladen worden, 2 Wochen später. Und dann wurde angeblich aus Zeitgründen, hat man gesagt, okay, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, wir können nicht alle Leute testen. Wir fragen jetzt nochmal, wie sie die Personen einschätzen. Die schon zu Hause eingeschätzt hatten und aufgeschrieben hatten, wie sie die finden, für wie gut sie diese Leute halten. Und es stellte sich raus, 43% der TeilnehmerInnen haben dann in der Uni, während sie mit den anderen, die dort im Raum saßen, sozusagen Schauspieler oder Eingeweihte, die dann irgendeine Meinung geäußert haben, die vorher festgelegt war, haben sie ihre Meinung geändert. 43% der Menschen haben ihre Meinung über die Personen geändert, nur weil andere sich gemeldet haben und eben die einzelnen Persönlichkeitsbestandteile anders eingeschätzt haben. Hm. Und jetzt kommt der eigentliche Dreh, weswegen die Studie interessant ist. Das könnte man sich ja vielleicht noch vorstellen, dass Menschen sich unter Gruppendruck so verhalten. Aber hier haben sie jetzt Avatare hingesetzt, also so ein bisschen wie in diesem Facebook-Metaverse, aber ein bisschen besser gemacht. Die sitzen vorne an so einem Tisch, das sieht man mit einer, also man hat eine 3D, die haben alle 3D-Brillen bekommen und vorne sitzen dann diese Avatare und es steht einer da und hat so ein Beamer-Bild und jetzt wird genau dasselbe gemacht. Die Leute sollten sich vorher angucken, wie sie Leute finden und 2 Wochen später wurden sie jetzt aber von Avataren, die angeblich Menschen darstellen, in Wirklichkeit aber reine Roboter waren, wo überhaupt keine Menschen dahinter waren, sondern einfach nur programmierte Software, die dann irgendeine Meinung geäußert hat. Und auch hier hat sich gezeigt, dass zwar nicht ganz so viele, aber immerhin ein Drittel der echten Menschen nur angesichts der zufällig handelnden Avatare auch ihre Meinung über andere geändert haben. Und das ist jetzt für die Sozialpsychologen, Psychologinnen sehr interessant, weil die sich zum Beispiel immer fragen, wie kann das sein, dass wenn zum Beispiel bei Twitter ein Bot sagt, Leute, hört mal auf, so viel rassistische Postings hier zu machen, dann hören die Rassisten auf. Also es muss aber ein weißer Mann sein, der als Bot auftritt, sonst funktioniert es nicht. Oder welche persönlichen Einflüsse spielen da eine Rolle? Weil Verwandte und Freunde werden zum Beispiel nicht so schnell eingeschätzt. Das könnte zum Beispiel sein. Oder es gibt noch die Frage, wie ist das, wenn du konservativ oder liberal bist, worauf achtest du dann mehr? Weil Konservative mehr auf diese Heiligkeit achten und dass alles schön sauber ist und Liberale mehr darauf, ob man sich fürsorglich verhält und eben nicht sein Kind schlägt, wenn es schlechte Schulnoten nach Hause bringt. Ein letztes Problem: Warum machen Leute nichts in Diktaturen? Warum wehren die sich nicht? Oder warum helfen Menschen anderen nicht in der Straßenbahn oder sonst wo? Das ist genau dasselbe, weil sie immer nach links und rechts gucken, was machen die anderen? Und wenn die anderen nichts machen, dann macht man selber häufig auch nichts. Also wirklich eine schöne Studie, die zeigt, dass man im Netz selbst durch Avatare auch Gutes tun kann und eben nicht nur Schlechtes und die Leute vor sich her treiben.
Amen. Du hast natürlich ein wichtiges Detail ausgelassen. Diese Frau, die man sieht, die ihr Kind verprügelt, weil es schlechte Noten in der Schule hat, verprügelt ihr Kind mit, Achtung, Detail, mit einem Pfannenwender.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Und sowas macht man nicht. Pfui. Vor ziemlich genau 4 Jahren hat ein Virus namens SARS-CoV-2 die Welt erobert mit schlimmen Folgen. Die WHO schätzt, dass wegen der Covid-19-Pandemie mindestens 20 Millionen Menschen gestorben sind. Hätte man es verhindern können? Und wie sind wir aufgestellt für den nächsten Erreger, der so sicher kommt wie das Amen im Ostergottesdienst? Darüber haben diese Woche internationale Experten auf dem Jahreskongress der Gesellschaft für Virologie diskutiert. Und die Session moderiert, geleitet für neue Viren, die auftreten könnten in Europa, hat der Virusepidemiologe Professor Jan-Felix Drechsler von der Charité Berlin. Herr Drechsler, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Neue Viren, die in Europa bisher nicht bekannt waren, kommen jetzt zu uns wegen der Klimakrise, höre ich. Wie hängt denn das eigentlich zusammen, die Erderwärmung mit der Ausbreitung von Viren?
Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass bestimmte Mücken, die bei uns vorher nicht heimisch werden konnten, weil es einfach zu lange zu kalt war im Winter, jetzt in den Norden Europas doch vordringen können. Und die sind eben Überträger bestimmter durch diese Arthropoden übertragenen Viren. Wir nennen diese Viren Arvoviren.
Warum? Was heißt Arvo?
Dengue. Mhm. Arthropoden, also Gliederfüßler.
Mhm. Dengue, das Dengue-Fieber habe ich schon mal gehört. Ist das schon bei uns angekommen tatsächlich?
Noch nicht richtig. Und es ist aber nicht weit von uns. Also wir hatten, vielleicht haben Sie das in der Zeitung ja auch gelesen oder einige Ihrer Hörer, vor kurzem Ausbruch am Gardasee. Und ich glaube, das ist der Deutschen zweitliebstes Reiseziel. Also das ist wenige Monate her.
Was macht das mit uns, das Dengue-Fieber? Warum sollten wir uns davor fürchten oder zumindest vorsichtig sein?
Es ist eine extrem unangenehme Erkrankung. Also sie kann zumindest extrem unangenehm sein, mit Fieber, starken Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Die Augen können wehtun und es ist also, das ist schon schlimm genug. Aber besonders schwerwiegend beim Denguefieber ist, und das ist eine Besonderheit des Denguefiebers, dass man das ganz oft haben kann im Leben, mindestens viermal. Und das zweite Mal, wenn man das hat, kann das noch schwerer verlaufen als das erste Mal. Und dann kann man sogar daran sterben.
Was ist mit dem West-Nil-Fieber? Das ist auch so ein Erreger, von dem man immer wieder hört.
Ja, ist auch zunehmend ist auch ein wichtiger Erreger. Das sehen wir zunehmend. Das West-Nil-Fieber wird auch durch Mücken übertragen. Und das Besondere daran ist, dass wir diese Mücken schon lange haben. Gerade bei uns in Berlin, im Raum Berlin, sehen wir jetzt, dass wir Fälle von West-Nil-Fieber haben, die nicht auf Reisen erworben wurden. Das heißt, diese Idee, dass man solche früher als tropisch betrachteten Erreger nur kriegen kann, wenn man jetzt in Urlaub fliegt, das ist wohl nicht mehr so. Das kann auch hier in Ihrem Schrebergarten passieren.
Gibt es denn gegen all diese Gefahren Impfstoffe, die eine Ansteckung verhindern würden?
Zum Teil. Also gegen das Denguefieber ist gerade der zweite Impfstoff auf den Markt gekommen und ein dritter wird folgen. Das ist äußerst erfreulich. Und gegen manche andere Erreger gibt es auch Impfstoffe, die gerade sich in der Zulassung befinden. Also ein Erreger, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, zum Beispiel das Chikungunya-Virus. Der Name ist immer ein bisschen schwierig auszusprechen, wenn man es das erste Mal macht.
Deswegen habe ich mich davor gedrückt. Wie heißt das?
Ja. Chikungunya.
Chikungunya. Ja,
genau, super. Und dagegen gibt es auch sehr bald einen Impfstoff. Und da freue ich mich sehr drüber. Das sieht nämlich von den Daten, die zur Verfügung stehen, alles sehr gut aus. Mit anderen Worten, der Impfstoff wird sicher sein. Er wird uns schützen. Und auch verträglich sein. Insofern passiert viel, aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass wir nur gegen einen Bruchteil der Erreger, die uns krank machen, tatsächlich Impfstoffe haben. Und umso erfreulicher ist es, dass wir überhaupt welche haben.
Ist das denn wie bei Corona? Ich meine, da haben ja viele Leute nicht aufgepasst und haben gedacht, die lassen sich impfen und können nicht mehr krank werden. Dabei wurde ja immer auch kommuniziert, geimpfte Personen können sich natürlich infizieren, aber schwere Verläufe werden durch die Impfung verhindert. Ist das bei all diesen anderen Impfstoffen auch so?
Vereinfacht gesagt, ja.
Kompliziert
ist es. Es ist wie immer, also jedes Medikament hat immer Nebenwirkungen. Und es ist zum Beispiel so, dass der Dengue-Impfstoff der besteht aus einem veränderten Virus. Das ist also auch ein lebender Erreger, der da als Impfstoff benutzt wird. Und der kann also so ein bisschen Symptome einer Infektion auch machen. Der Arm kann wehtun, man kann auch sich schlapp fühlen ein paar Tage, man kann vielleicht auch ein bisschen leichtes Fieber haben. Aber es ist eben trotzdem nur ein Bruchteil der Schwierigkeiten, die man hätte oder haben kann, wenn man sich mit dem echten Erreger infiziert.
Also diese Erreger lauern sozusagen darauf, zu uns zu kommen. Würde es was bringen, jetzt schon die Bevölkerung flächendeckend impfen zu lassen? Oder sind noch die Risiken einer Impfung größer als das Risiko, sich anzustecken?
Ich würde da gar nicht über Risiken der Impfung vor allem reden, sondern ob das auch sinnvoll ist. Das sind ja auch hohe Ausgaben, die dann auf die Bürger zukommen und die Bürgerinnen oder aufs Gesundheitssystem, wenn unsere Krankenkassen das übernehmen sollten. Und darum würde ich im Moment nicht sagen, dass wir uns jetzt alle gegen Denguefieber impfen müssten. Es ist sicherlich so, dass Menschen, die in Gegenden reisen, wo das häufiger ist als bei uns. Also dass die sollten durchaus erwägen, sich auch gegebenenfalls privat finanziert impfen zu lassen. Bei uns wird das noch passieren wahrscheinlich. Da muss man halt gucken, was passiert. Und das ist, man kann hier weder zeitlich noch räumlich genau vorhersagen, wann und ob wir denn dann tatsächlich plötzlich in wenigen Jahrzehnten, ob hier das Denguefieber heimisch sein wird. Ne? Das müssen wir erstmal sehen und noch ganz viel arbeiten, um uns da vorzubereiten. Also momentan auf jeden Fall muss sich nicht die Bevölkerung Deutschlands gegen Denguefieber impfen. Auf keinen Fall.
Die Neuerscheinung auf dem Virusmarkt, vorgestellt von einem Experten vom Virusepidemiologen der Charité Berlin, Professor Jan-Felix Drechsler, nach dem Jahreskongress der Gesellschaft für Virologie. Herr Drechsler, herzlichen Dank und Ihnen gesunde Feiertage wünsche ich.
Ja, Ihnen auch. Danke, Herr Kaschowski.
Danke, tschüss. Das waren die Profis. Ich bin Stefan Karkowski und ich werde Sie auch heute Nacht durch die Zeitumstellung geleiten ab 1 Uhr in der Radio 1 Late Night Lounge.
Radio 1. Nur für Erwachsene.